Nur dieser nur ein einziges Argument, ja, was für die gesellschaftliche sozusagen Realitäten am wichtigsten ist, dem Diktat des Kapitals nicht sich unterordnen. Das haben wir auch mal gesagt.
Ach, das stimmt doch gar nicht. Nein, das ist hier, das bilden Sie sich ein. Ich habe doch gerade eben gesagt, Sie haben sich dem untergeordnet. Die beiden Sachen, die ich gerade als die Hauptforderungen genannt habe, sind nichts anderes als die Unterordnung unter die Kalkulation des Kapitals, im Übrigen mit den beiden Einschränkungen. Bis auf Weiteres, was davon zu halten ist, konnte man gestern in der Zeitung lesen. Der erste Entlassungsschub, 10.000 Leute, das ist ja vielleicht eine Unterordnung, das ist vielleicht ein Brechen des Diktats des Kapitals. Ich wäre ja froh, wenn es passieren würde. Sofort, der Erste, der mit roten Fahnen vors Werkzeug ziehen würde. Ich habe noch eine alte bei mir stehen. Aber leider gibt es dafür keinen Grund. Deswegen muss ich immer wieder Sachen aufschreiben, wo ich sage, Leute, was ihr jetzt gefordert habt, was ihr jetzt durchgesetzt habt, das fällt auf eure eigenen Füße zurück. Das nützt euch nicht, sondern das schadet euch. Und selbst der Standpunkt, wir haben einen Schaden minimiert, stimmt so gar nicht. Weil es ist kein Argument gegen Entlassungen. Kein Betrieb sagt, auf immer und ewig sorgen wir dafür, dass niemand entlassen wird. Nehmen Sie diesen VW-Vertrag da. Das ist überhaupt das Allerletzte. Die haben es durchgesetzt. 30% Lohnkosten in 5 Jahren gehen runter.
Sie wollten dann ohne Belegschaft zu informieren, ohne die Belegschaft an diesem Entscheidung. Gelingt es mal, Zeit geben zu lassen, wollen Sie einfach
mal
der Leute
8.000
bis 9.000 Stellen
abbauen. Aber wissen Sie was? Ich bin fast geneigt zu sagen,
auch wenn Sie es mal so durchgezogen hätte, vielleicht wäre den Leuten dann was aufgefallen. Auch noch sich dabei zu setzen und dann irgendwann sagen, ja, leider konnten wir nichts anderes machen, weil wir sind so ohnmächtig. Das ist auch noch die per Mitbestimmung oder per Information erfolgte Zustimmung zu dem ganzen Laden. Das ist übrigens der Grund, warum die Arbeitgeberschaft, die Kapitalistenschaft so gespalten in der Frage der Mitbestimmung ist. Dass einige sagen, nee, wo sollen die hier im Aufsichtsrat oder sonst so? Und andere sagen, oh, ist doch gut. Wenn die zu allem, was wir mit den Arbeitern machen, immer Ja sagen, ist doch klasse. Na, das ist der Punkt, der taugt auch nichts. Informiert werden über das, was das Kapital vorhat, ja, bitteschön, aber dann was draus ziehen und nicht zu sagen, wir wollen wenigstens informiert werden. Das Opferlamm möchte wenigstens wissen, wie es umgebracht wird. Sonst wäre es ja Verletzung der Schafsrechte oder Menschenrechte oder sowas. Nee, das taugt nichts. Nein, das macht doch nichts. Wenn andere dazwischen hauen und sagen, das ist doch in Ordnung. Nee, machen Sie weiter.
Wie man versteht,
ich wirklich nicht. Also, dann ist echt unangenehm. Also, die Argument, würde ich sagen, so haben die Jahrhunderte gearbeitet, für das neue Zinsrecht, sich zu organisieren. Wenn die Koalitionsrecht haben sich sozusagen als höchstens bewusste Wurfsklage etablieren können. Ja? Wieso haben Sie sich dann das selbstbestimmt auch an die Betrieben etwas mitbestimmen zu können?
Nein.
Sowieso nicht an der Lohnsklaverei nicht zu ändern ist.
Nein. Sie missverstehen mich. Aus all dem, was wir jetzt in unserem Zwiegespräch durchgesprochen haben, folgt doch nicht raus, gegen Lohnsklaverei, von mir aus lassen wir es bei dem Begriff, ist mir jetzt egal, kann man nichts tun. Dann folgt dann nur daraus, all die Fälle, über die wir geredet haben, die taugen nichts. Dann muss man was anderes machen, was Gescheites. So, Koalitionsrecht erkämpft, ist zunächst mal was ganz anderes gewesen. Zunächst mal. Die Erkämpfung des Koalitionsrechts war die Einsicht von Arbeitern, dass sie als einzelne Vertragspartner des Kapitals, dem Kapital hilf- und hoffnungslos ausgeliefert sind. Deswegen haben sie gesagt, wir müssen uns zusammentun, Wir müssen die Konkurrenz untereinander, in die das Kapital uns steckt und die es immer benutzt, aufheben und als Organisation der Arbeiterklasse von mir aus versuchen, Druck zu machen. So, dazu sind zwei Sachen zu sagen. Erstens, es gab mal eine Zeit, wo sie diese zugestandene Koalitionsfreiheit benutzt haben. Da haben sie wirklich was durchgesetzt. Sie haben den Kapitalismus nicht abgeschafft. Überhaupt nicht. Aber sie haben dafür gesorgt, dass es ihnen als Arbeiter ein bisschen besser ging. Das ist nicht nichts, aber das ist auch keine Revolution. Auch das ist klar. So. Selbst das passiert heute nicht mehr, behaupte ich. Das ist die erste Bemerkung, die ich machen will. Die zweite Bemerkung ist die, es hat schon eine gewisse Merkwürdigkeit an sich, wie dieser Kampf um die Koalitionsfreiheit damals verlaufen ist. Ich ziehe mal einen Summenstrich, weil in bestimmten Staaten ist es ein bisschen unterschiedlich verlaufen. Dass sie nämlich gesagt haben, wir müssen von der damals frühbürgerlichen Staatsmacht, müssen wir das Recht erteilt bekommen haben. Müssen wir uns das Recht erteilen lassen, uns zusammenzuschließen. Das ist deswegen ein bisschen merkwürdig und hat leider ganz fürchterliche Konsequenzen gehabt. Weil ausgerechnet der Staat all das, was die ohne das staatlich zugestandene Koalitionsrecht, ohne die staatlich zugestandene Koalitionsfreiheit an organisierten Abwehrkämpfen gemacht haben, immer sofort zu einer Auseinandersetzung mit der Polizei und Staatsgewalt hat werden lassen. Aus der Situation den Schluss zu ziehen, dann muss uns die Einrichtung, die uns bei jedem Arbeiterkampf sofort die Polizei auf den Hals setzt, uns das Recht auf Zusammenschluss gewähren, ist ein kleiner Widerspruch. Dann wollen die offensichtlich, dann will diese Staatsmacht offensichtlich nicht, dass das Koalitionsrecht benutzt wird, um das Interesse des Kapitals an Vermehrung von Gewinn in irgendeiner Weise zu gefährden. Und deswegen ist das, was tatsächlich in der Auseinandersetzung mit dem Staat an Koalitionsrecht rausgekommen ist, eine ziemlich finstere Angelegenheit. Wenn Sie sich all das anschauen, was heutzutage in den Gesetzen, in dem Arbeitsrecht, in den Betriebsverfassungsrechten und so weiter über Koalitionsfreiheit drinsteht, so finden Sie immer folgenden Satz nicht. Hallo Arbeiter, ihr ausgebeuteten Lohnsklaven, schließt euch zusammen und seht dafür, dass die Ausbeuter verschwinden. Immer steht explizit zum Teil drin, das Koalitionsrecht hat sich zu orientieren an den Erfordernissen und die Wahrnehmung des Koalitionsrechts hat sich zu orientieren an den Erfordernissen des Allgemeinwohls. Ihr dürft es einsetzen, das steht alles drin. Beim Betriebsrat genauso, bei der betrieblichen Mitbestimmung. Betriebswohl. Ihr dürft es einsetzen, aber nicht, um damit die Interessen der Gegenseite zu gefährden, sondern die Gegenseite darauf aufmerksam zu machen, dass wenn sie weiterhin so mit euch verfährt, in Sachen Arbeitszeit, in Sachen Arbeit und in Sachen Lohn, sie die Quelle ihrer eigenen Bereicherung ruiniert. Ja, da macht sie gefälligst darauf aufmerksam. Und das hat die elende Geschichte der Praktizierung, der Wahrnehmung des Koalitionsrechts bis heute bestimmt. Es durfte überhaupt nur eingesetzt werden. Und es ist leider deswegen nicht abgelehnt worden. Und die Gewerkschaften und die Arbeiterparteien haben auch nicht drauf gepfiffen. Es ist paragraphengemäß eingesetzt worden. Also gemäß des Zwecks der Erhaltung der Brauchbarkeit der Arbeiterklasse als Quelle des Gewinns des Kapitals. Leider haben weder die meisten kommunistischen Parteien, schon gar nicht die nach 45 auch die Gewerkschaften gesagt, so jetzt haben wir es, auf die Konditionen, die der uns da vorgeschrieben hat, pfeifen wir. Da hätten sie es allerdings wieder mit der Polizei zu tun gehabt, da hätten sie sich darauf vorbereiten müssen.
Aber für mich war das der ganze Vortrag in Altenhardt, der läuft genau diesen Punkt heraus. Für mich ist ganz klar, nach allem, was Sie ausgeführt haben, dass wirklich Widerstand, der was bringen wird, wenn Sie heute bringen, mit der Polizei in Vorbereitung.
Ja. Also ich will diesen Punkt aus sicherlich bekannten Gründen nicht vertiefen, aber Sie haben, wenn Sie auf den Gedanken anspielen, das Privateigentum ist keine Sache der Privaten. Da sagt irgendjemand, das ist meine Fabrik, lass die Finger davon. sondern eine Sache der staatlich begründeten ökonomischen Macht mit Gewalt ausgestattet, dann komme ich nicht umhin, Ihrem Schluss zuzustimmen. Dann hat man es nicht mit einer Regierung zu tun, die sagt, wenn die Unterschriftensammlung nur 3,5 Millionen sind, dann treten wir zurück. Wäre schön.
In Amerika gibt es ja ein paar Beispiele, die ganz erfolgreich gelaufen sind. Also in Argentinien weiß ich von Grafikfabrik, die seit dem Crash 2001 war das, die Mitarbeiterhandel übernommen wurde, besetzt wurde und ganz erfolgreich war, die auch massiv angegriffen wurden und die dann Solidarität aus der unterschiedlichen Städte erfahren haben, mehrere tausend Leute angebaut, die haben zum Schluss ja auch angegriffen und haben die Bürger geklaut, haben die Gelder geklaut. Da hat sich das alles, aber die sind immer noch gesetzt, was bis jetzt kommt. Also, solche Möglichkeiten, wenn ich meine Oma dann denken könnte, was wäre denn, wenn die Opel-Arbeiter jetzt sagen, ja, wir machen jetzt hier gerade dicht, wir bauen jetzt noch ein Autos im Eigenregie.
Und was machen Sie mit den Eigenregie gebauten Autos? Bitte? Nein, Moment. Das ist. Selber fahren. Okay. Und? Wie kommen Sie an Geld für Lebensmittel?
Also, das ist nur ein Beispiel.
Ja, ich will Ihnen aber an dem Beispiel. Ich kenne den Fall, auf den Sie anspielen, jetzt nicht genau. Ich kenne ein paar andere Fälle. Die stehen immer vor folgender Schwierigkeit. Entweder sie besetzen den Betrieb, weil er Produkte herstellt, die in den Umkreis ihrer Lebensmittel fallen. Dann kommen sie auf die Idee, die Versorgung damit organisieren wir selbst. Dann haben sie immer noch ein Problem. Wie kommen sie bitte schön an das Geld heran, um die Maschinen zu kaufen? Die müssen ja her. Wie kommen Sie an das Geld heran, das Sie selbst für Ihre Lebensmittel brauchen? Der zweite Fall, wenn Sie Sachen herstellen, die Sie verkaufen müssen, weil die Abnehmer nicht die Produzenten sind oder die kleine Gemeinde, dann haben Sie es immer zu tun mit den Maßstäben des kapitalistischen Reichtums. Dann müssen Sie sich denen unterwerfen. Und dann nützt Ihnen leider die besetzte Fabrik nichts, dann müssen Sie halt den Übergang zur Selbstausbeutung organisieren. Beide Fälle sind als Inseln in einem mehr oder weniger funktionierenden oder in Argentinien nicht mehr funktionierenden Nationalstaat ziemlich untauglich. Übrigens, nee, reicht erstmal. Also das Stichwort da heißt wirklich Inseln im Kapitalismus, das ist nichts.
Ich habe gefragt, was Sie denn so gut finden an der Funktion.
Ja, also ich muss sagen, ich habe das Buch heute im Zug gelesen. Und da kann mir durchaus das eine oder andere noch entgangen sein. Der Eindruck, den ich jetzt habe, und ich kenne auch ältere Sachen von ihm, also das ist ja nicht so, dass man in dieser Diskussion sich wechselseitig nicht kennt. Mein Eindruck ist der, ich habe es vorhin schon mal gesagt, er schafft es, mit Ausnahme von drei Stellen, die ich gefunden habe, das Referat des Kapitals von Marx als Referat darzustellen, aber das, was eigentlich der Witz daran ist, Kritik der politischen Ökonomie des Kapitalismus wegzulassen. Wenn Sie das Buch haben, überlegen Sie mal, ne, ob die Kritik, die ich heute hier geleistet habe, ob die auftaucht, wenn er von Reichtum spricht, wenn er von Markt spricht, wenn er von Konkurrenz spricht, wenn er von Geld spricht. Das ist wie ein fleißiges Kapitalreferat von jemandem, der nicht begriffen hat, dass dieser Laden eine einzige Schweinerei, ein einziger Anschlag auf die Menschheit ist. Es gibt zwei Ausnahmen, oder ich habe drei gefunden, die aber diesen Eindruck erstmal nicht korrigieren. Das ist das Erste, was ich sage. Dort, wo er, muss man eben gucken, die Stelle finden, dort, wo er mal Kritik übt, ist sie auch noch nicht in Ordnung. Ich will mal eine Stelle vorlesen, die vielleicht sogar erinnert an ein Argument, was ich vorhin gebracht habe. Seite 84, Eine kapitalistische Warenproduktion, ja, ich habe doch gesehen, dass ein paar das Zeug dabei hatten. Eine kapitalistische Warenproduktion ist aber nicht auf Bedürfnisbefriedigung ausgerichtet, sondern auf die Verwertung des Werts. Bedürfnisbefriedigung erfolgt nur als Nebenprodukt, sofern sie sich mit der Kapitalverwertung deckt. Klingt so ein bisschen so, wie ich es gesagt habe, ne? Dann ist genau der Witz weggelassen. Ich würde dazu sagen, ach Gott, wenn die Bedürfnisbefriedigung so klappt als Nebenprodukt, hätte ich irgendwie nichts dagegen. Aber sie wird doch gerade als, wie er sagt, Nebenprodukt zu Schanden gemacht. Wo mal sowas auftaucht, ist es gleich in einer Weise dargestellt, dass ich mir die Nackenhaare aufsteigen. Also wenn es wirklich sagt, als Nebenprodukt von was anderem können wir alle prächtig leben, ja, wäre doch in Ordnung. Aber das ist gerade nicht der Witz. Als abhängige Variable der Verwertung, als Abfallprodukt, habe ich vorhin gesagt, passiert Folgendes. Findet gerade nicht Bedürfnisbefriedigung statt, sondern danach wird Bedürfnisbefriedigung nach der Verfügung über Geld sortiert. Ist erstmal ein Ausschluss von der Bedürfnisbefriedigung und nicht Bedürfnisbefriedigung. Wenn der Herr Michael Heinrich hier wäre und sagen würde, habe ich gemeint, würde ich sagen, okay, wenn es gemeint hat, schmeiß dein Buch weg, schreib alles neu. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, das Ganze ist dargestellt als Marx sagt, Marx schlussfolgert, Marx behauptet hier, das ist der Standpunkt eines Theoretikers, der sich zu einer vorgelegten Theorie verhält. Er sagt nirgendwo, aus dem und dem folgt das und das. Er sagt immer nur, Marx folgert daraus. Das ist allein schon vom Stil her eine Distanzierung, die mir klar macht, er hat die einzelnen Schritte in ihrer logischen Notwendigkeit für sich nicht akzeptiert. Sonst würde er nicht immer diese distanzierende Formulierung gebrauchen. Das wird erhärtet dadurch, dass er gelegentlich Übergänge macht zur Kritik von Marx. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man Marx kritisiert, wo er zu kritisieren ist. Aber die beiden Punkte, auf die ich hier gestoßen bin, die er kritisiert, die sind auch noch falsch. Die sind falsch. Mal gucken, ob ich den einen finde. Seite 92. Ach, das ist das, genau. Da geht es um die Frage, wie ist denn die wahre Arbeitskraft bestimmt? Ach, das ist übrigens auch so eine ganz falsche Darstellung. Kann ich gleich noch was zu sagen? Ich mache erstmal das. Der Wert der wahren Arbeitskraft wird einzig durch den Wert der Lebensmittel bestimmt, die auf dem Markt gekauft werden müssen. Die im Haushalt vor allem von Frauen geleistete Reproduktionsarbeit, Hausarbeit, Kindererziehung geht in den Wert der Arbeitskraft nicht ein. Feministische Autorinnen haben daher Marx vorgeworfen, dass die Kritik der politischen Ökonomie hier einen blinden Fleck habe. Allerdings ist nicht die marxische Bestimmung des Werts der wahren Arbeitskraft falsch. Falsch ist, dass er nicht die Besonderheit der Wertbestimmung hervorhebt, dass nämlich der Wert der wahren Arbeitskraft nur über den Wert der Lebensmittel bestimmt wird, die auf dem Markt gekauft werden. Ja, bitteschön. Wenn man davon ausgeht, die Reproduktion der wahren Arbeitskraft. Ich rede mal ein bisschen marxistisch, weil der halt so daher redet. Und das ist ja auch das, was der Marx erklärt. Geht bestimmt den Wert der wahren Arbeitskraft. Was das heißt, da sage ich gleich noch was dazu. Dann geht in den Wert der wahren Arbeitskraft all das ein, was Reproduktionsnotwendigkeiten sind. Also geht darin auch das ein, was die Frau braucht, wenn sie ihren Mann und ihre Kinder als Arbeitskraft und als Nachwuchs der Arbeiterklasse versorgt. Dass die Tätigkeit der Frau unentgeltlich ist, das weiß der Marx an mehreren Stellen nach und sagt, nur mal eine Extraschweinerei in der Reproduktion der arbeitenden Klasse. Der kann auf eine umsonstige Arbeitskraft der Frau zurückgreifen. Klasse. Hört übrigens sofort auf, wenn die sich emanzipieren muss und arbeiten muss. Ne? So, also die ganze Sache stimmt nicht. Bei Marx steht auch übrigens das glatte Gegenteil drin. Ist auch logisch, wenn er sagt, Reproduktion der Arbeitskraft heißt immer Reproduktion der Klasse. Ja, da geht halt das, was die Familie ist, mit ein. Und die feministische Geschichte mit dem blinden Fleck, dass der dass der Einkommensbezieher seine Frau auch noch für die Arbeit bezahlen muss. Das ist ja wohl das Allerletzte. Statt Lohnarbeit abzuschaffen, sie auch noch ins Private reinzuziehen. Das ist ja wohl das Letzte. Jetzt noch ein Satz zu der wahren Arbeitskraft. Was hier steht, zeigt mir, dass er das nicht begriffen hat. Hier steht, ja, der Marx zählt so auf, was da alles reingehört. In das, was dann nachher der Mensch als Einkommen bezieht, wovon er sich erhalten muss. Wert der wahren Arbeitskraft, wie gesagt. Na klasse, wenn das sozusagen ein gesicherter Anspruch wäre. Das und das brauche ich, das und das brauche ich, das und das brauche ich. Ist doch wunderbar. Gehört ja alles dazu. Sonst kann ich mich ja nicht reproduzieren. Dass das Ganze, übrigens auch schon in dem Kapitel, in dem das hier angesprochen wird, nichts anderes ist als ein ständiger Kampf zwischen dem Kapital, das sagt, ich will dich, ich will von dir mehr unbezahlte Arbeit haben, als dich für Arbeit bezahlen. Das ist allein schon dieser Zweck, um den es geht, der übrigens justament in diesem Kapitel steht, nichts von Reproduktionsgarantie einschließt, sondern immer einschließt, da muss jedes einzelne Stück erkämpft werden. Und der Witz an Reproduktion ist nicht, die kriegen was, sondern mit all dem, was ihnen zugestanden wird, müssen sie ihre Reproduktion hinkriegen. Das war damals anders und heute ist es so. Heute sieht es so aus, wie ich gesagt habe. Die haben keine Garantie auf Reproduktion, sondern die haben die Garantie, dass sie nicht mehr kriegen und den Auftrag, damit müssen sie zurechtkommen. Also auch da ist wiederum die Kritik einfach ausgeblendet. Und so geht's zu. Ja, weiter. Oder wollen wir es dabei belassen? Wenn es genug war, dann belassen wir es dabei. Ihr habt ja, ich will noch zwei Sachen zum Schluss sagen. Erstens. Ich habe hier meine Homepage und meine E-Mail-Adresse hingeschrieben. Es hat sich eingebürgert, und das finde ich auch völlig in Ordnung, dass man, wenn man nachträglich noch Einwände oder Fragen hat, die mir einfach schickt. Ich bemühe mich, das immer zu beantworten. In meiner Homepage findet ihr unter dem entsprechenden Link, ich glaube, da ist lose Texte, immer noch weitere Sachen von mir zu diesem und ähnlichen Themen. Ich hoffe, dass ich irgendwann das, was ich erzählt habe, dann auch nochmal in schriftlicher Form da reintun kann. Da vorne liegen noch ein paar Bücher von mir, das habt ihr ja gesehen. Ich bedanke mich. Tschüss.